Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin Verstehen. Mein Name ist Manuel und gemeinsam mit Jonas betreibe ich den Podcast Bitcoin Verstehen, in dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Bevor wir starten, vielen lieben Dank für die tollen Namensvorschläge, die ihr uns habt zukommen lassen. Da unser Format eine Dauer von durchschnittlich 10 Minuten hat und eben diese Dauer von durchschnittlich 10 Minuten die Dauer ist, die zwischen zwei Blöcken auf der Bitcoin-Blockchain ist, mussten wir diesen Vorschlag einfach aufgreifen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für den tollen Vorschlag und natürlich auch für deine großzügige Spende. In dieser Ausgabe möchte ich meine Top 5 Erkenntnisse aus meinem Gespräch mit Leon Wankum, Folge 170, für euch zusammenfassen. Mit Leon bin ich der Frage nachgegangen, ob es Sinn macht, nach wie vor in Immobilien zu investieren, obwohl es zwischenzeitlich ja so etwas Tolles wie Bitcoin gibt. Dafür ist wichtig, zwei Eigenschaften einer Immobilie voneinander zu unterscheiden. Zum einen die Möglichkeit, eine Immobilie zu nutzen, sprich der Nutzwert der Immobilie, und zum anderen die Möglichkeit, den Wert des Geldes zu erhalten, indem man in eine Immobilie investiert. Schauen wir uns den Nutzwert an. In einer Immobilie kann ich selbstverständlich wohnen und bin vor Wind und Wetter geschützt. Außerdem genieße ich in meiner eigenen Immobilie gewisse Privilegien, die ich in einer Mietwohnung nicht hätte. So habe ich beispielsweise keine Mittagsruhe, die ich einhalten muss, außer ich bin wirklich so laut, dass sich auch der Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestört fühlt. Darüber hinaus kann ich in meiner eigenen Immobilie, möglicherweise sogar mit Garten, problemlos grillen, auch hier wieder, soweit sich der Nachbar nicht gestört fühlt. Aber das Prinzip ist klar. Das Ganze gilt selbstverständlich nur eingeschränkt. Wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe oder ein Reihenhaus kaufe, habe ich ähnliche Einschränkungen wie in einer Mietwohnung. Aber darum soll es hier ja gar nicht gehen. Die Sache oder die Frage, was der Nutzwert einer Immobilie ist, ist aber klar geworden, hoffe ich. Nun zur Wertspeicherfunktion. Die Funktion eines Wertspeichers kennen wir eigentlich als eine der drei Hauptfunktionen von Geld. Richtig gehört von Geld und nicht von Immobilien. Und daran sieht man ja schon, dass sich die Motivation eines Immobilienkäufers in gewisser Weise pervertiert hat. Während die Menschen möglicherweise originär Wohnungen und Häuser gekauft haben, um darin zu wohnen, also die Wohnung oder das Haus zu nutzen, kaufen Menschen heute Immobilien auch, um ihr Geld darin zu speichern bzw. ihr Geld anzulegen und dieses so zu vermehren. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht werten, aber das Ganze ist meiner Auffassung nach Ausfluss unseres Fiat-Systems, das eben Menschen dazu veranlasst, ihr Geld in ein Asset zu parken, zu investieren, das die Inflation schlägt. Die Inflation, wissen wir, mittelfristig 2% pro Jahr, das heißt, die Investition muss eine höhere Rendite eben ausweisen. Ob das bei Immobilien der Fall ist, ist eine ganz spannende Frage. Es gibt einen Index, der den Preis von Wohnimmobilien in 20 großen US-Metropolen ausweist. Wenn man von diesem Index die Inflation herausrechnet, kommt man nach Leon zu dem Ergebnis, dass die Immobilien pro Jahr, gemessen an den letzten 20 Jahren, durchschnittlich gerade einmal 2,5% pro Jahr im Wert gestiegen sind. Das ist eben deutlich weniger, als die meisten von uns, mich eingeschlossen, wahrscheinlich erwartet hätten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht diese Erkenntnis mit Bitcoin und in diesem Kontext relevant dem Bitcoin-Preis? Jonas und ich haben darüber bereits in Folge 160 ausführlich gesprochen und uns überlegt, was mit dem Bitcoin-Preis passieren würde, wenn nur ein kleiner Teil der anderen Assets, also ein kleiner Teil der Gelder, die in andere Assets investiert sind, in Bitcoin fließen würde. Die Wichtigkeit des Preises ist gemessen daran, was Bitcoin der Welt bieten kann, natürlich verschwindend gering, also ist nur ein kleiner Faktor. Aber machen wir uns nichts vor, was die Außenwirkung angeht, wird Bitcoin eben maßgeblich am Preis bemessen. Und auch ich persönlich freue mich natürlich darüber, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich freue mich auch, wenn der Bitcoin-Preis fällt, weil dann kann ich mehr Satoshi kaufen. Anderes Thema. Jedenfalls sind etwa 67% des weltweit vorhandenen Vermögens in Immobilien allokiert. Das ist fast dreimal so viel wie bei Aktien und in etwa 25 bis 30 Mal so viel wie bei Gold. Immobilien haben eine Marktkapitalisierung von 330 Billionen Dollar, bei Bitcoin sind wir gerade mal bei 728 Milliarden Dollar. Immobilien übertreffen Bitcoins Marktkapitalisierung also in etwa um Faktor 400. Leon hat uns nochmal bestätigt, was Jonas und ich herausgearbeitet haben, nämlich dass ein kleiner Teil ausreichend ist, um den Bitcoin-Preis maßgeblich zu bewegen. Wenn wir uns nur auf Immobilien konzentrieren und davon ausgehen, dass über die nächsten Jahrzehnte etwa 10% des Geldes, das aktuell in Immobilien investiert ist, in Bitcoin fließt, läge der Preis pro Bitcoin schon bei 1,3 Millionen Euro. Wie gesagt, der Preis ist nebensächlich, aber zeigt auch das Potenzial Bitcoins vor diesem Hintergrund. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn die soeben erlangten Erkenntnisse sich auch im Immobiliensektor verbreiten. Vonovia hat beispielsweise auch ganz losgelöst von Bitcoin Anfang des Jahres 2023 angekündigt, sämtliche Neubauprojekte zu stoppen. Wenn Vonovia jetzt auf den Trichter kommt, dass Bitcoin ein besserer Wertspeicher ist als Immobilien, könnte das ja die Vonovias dieser Welt dazu veranlassen, eben nicht mehr im Immobilienmarkt zu investieren, sondern in Bitcoin. In der Konsequenz könnten noch weniger Neubauprojekte verwirklicht werden und die doch etwas angespannte Wohnungssituation würde sich noch weiter verschlimmern. Unserer Auffassung nach geht das aber an der Sache vorbei. Wie wir gerade festgestellt haben, haben Immobilien einen Nutzwert, aber auch die Eigenschaft als Wertespeicher. Die Frage, wie viele Menschen eine Immobilie wegen ihres Nutzwerts kaufen und wie viele wegen ihrer Eigenschaft als Wertespeicher, kann ich leider nicht mit Zahlen belegen oder beantworten. Aber wenn wir unterstellen, dass der Nutzwert früher genauso hoch war wie heute und wir genauso feststellen, dass die Preise von Immobilien gestiegen sind, könnte man davon ausgehen, dass die Preissteigerung der vergangenen Jahre letztlich auf die Inflation und auf die eben gerade thematisierte Wertaufbewahrungsfunktion zurückzuführen ist. Korrigiert mich an der Stelle gern, wenn ich etwas übersehe. Wenn man nun diesen Aufschlag aus dem Immobilienpreis herausnimmt, würden die Bitcoin-Preise langfristig wieder sinken, weil Immobilien zurück zu ihrer originären Nutzung, zu ihrem Nutzwert zurückkommen und eben nicht dieses Premium des Wertspeichers in den Preis integriert werden müsste. Gleichzeitig führt der deflationäre Charakter Bitcoins dazu, dass dessen Kaufkraft langfristig steigt. Das heißt, die Leute, die in Bitcoin investieren oder in Bitcoin sparen, könnten sich wieder Immobilien leisten. Leon hat darüber hinaus die Frage aufgeworfen, ob Bitcoin möglicherweise als eine Art digitale Immobilien zu betrachten sind. Wie gesagt, schauen wir uns nochmal die Funktionen an. Nutzwert und Wertspeicher. Aber Immobilien haben darüber hinaus noch zwei wesentliche Funktionen. Zum einen sind sie relevant für Banken und zum anderen generieren sie Cashflow. Schauen wir uns zunächst die Situation im Verhältnis zu Banken an. Immobilien dienen Banken als Sicherheit, wenn sie Geld verleihen. Das heißt, wenn ich eine Immobilie habe und einen Kredit aufnehmen möchte, kann ich meine Immobilie beispielsweise mit einer Grundschuld belasten und diese Grundschuld zugunsten der Bank eintragen lassen im Grundbuch. Die Bank wiederum kann mit Hilfe des Grundbuchs relativ einfach prüfen, an welcher Stelle die Grundschuld steht und kann beispielsweise mittels eines Gutachters feststellen, wie werthaltig die Immobilie ist, sprich in welchem Zustand ist die Immobilie. Das Ganze dauert aber 6 Wochen bis hin zu 3 Monaten. Bei Bitcoin hingegen könnte die Bank ganz einfach überprüfen, ob die angeblich vorhandenen Bitcoin tatsächlich vorhanden sind, indem der Bankkunde einfach seine Bitcoin-Adresse vorzeigt und bestätigt, dass er verfügungsbefugt ist, was eben diese Adresse angeht. Außerdem hätte Bitcoin für die Banken noch den Vorteil, dass die Zwangsvollstreckung deutlich einfacher wäre. Wenn ein Kreditnehmer nicht in der Lage ist, den Kredit zu bedienen und der Kredit somit ausfällt, hat die Bank die Möglichkeit, in eben diese Grundschuld zu vollstrecken. Das heißt, sie betreiben die Zwangsvollstreckung und lassen die Immobilie versteigern und befriedigen sich dann eben aus dem Erlös. Das hat für die Bank aber 2 Nachteile. Zum einen geht für die Zwangsvollstreckung Zeit ins Land, zum anderen ist der Preis, den man im Rahmen einer Zwangsvollstreckung für eine Immobilie erzielen kann, niedriger als dessen Marktpreis. Bei Bitcoin hingegen könnte man die Zwangsvollstreckung beispielsweise mit Hilfe eines Multisignatur-Wallets deutlich vereinfachen. So könnte man beispielsweise ein Multisignatur-Wallet erstellen, wovon ich als Kreditnehmer einen Schlüssel bei mir behalte, einen Schlüssel gebe ich der Bank und einen Schlüssel einer vertrauenswürdigen Person wie beispielsweise einem Notar. Wenn ich den Kredit jetzt nicht abbezahlen kann, kann die Bank zum Notar gehen und mithilfe des Notars die Bitcoin auf das Konto der Bank transferieren. Wenn ich meinen Kredit abbezahlt habe, kann ich mithilfe des Notars, für den Fall, dass die Bank nicht mitmacht, warum auch immer, oder weil die Bank pleite geht, meine Bitcoin zurückerlangen. Das ist selbstverständlich ein erhebliches Drittparteirisiko, aber das wäre zum Beispiel ein gangbarer Weg. Jetzt könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass das zwar alles schön und gut ist, aber Immobilien generieren einen Cashflow und Bitcoin eben nicht. Das ist richtig, aber jetzt muss man sich eben anschauen, wo der Gedanke herkommt. Im Endeffekt ist es ja so, ich kann mir Kredit aufnehmen, eine Immobilie kaufen und wenn die Konditionen stimmen, könnte ich das Ganze so einfädeln, dass der Cashflow in Form der Mieteinnahmen meinen Kredit finanziert. Ich habe am Ende die Immobilie, ich habe einen Mieter, ich habe die Wertsteigerung. Also ich habe Wertsteigerung auf der einen Seite, Mieteinnahmen auf der anderen Seite und beide Faktoren zusammen begünstigen eben, dass ich einen Kaufkraftgewinn erlange. Bei Bitcoin habe ich diesen Cashflow nicht, aber ich habe eine deutlich drastischere Wertsteigerung, zumindest in der Vergangenheit. Wir hatten es ja erst in der letzten Folge. Bitcoin ist in den Jahren zwischen 2011 und 2021 um durchschnittlich 230,6% pro Jahr gestiegen. Aber selbst wenn man eine niedrigere Rendite ansetzen würde, sagen wir 100% oder 150%, wäre diese Rendite immer noch deutlich größer, auch ohne Cashflow, wie der Wertzuwachs der Immobilie, wie wir vorhin festgestellt haben, inflationsbereinigt 2,5%, plus den Cashflow durch die Mieteinnahmen. Nur zur Klarstellung, aus der Vergangenheit kann man natürlich nicht auf die Zukunft schließen, aber das Argument des Cashflows aus finanzieller Sicht ist letztlich keines, das für mich tragen würde. Was aber ein berechtigter Einwand ist, ist, dass man sagen könnte, von irgendwas muss ich leben. Angenommen, ich habe nur Bitcoin im Vergleich zu, ich habe nur Immobilien, würde ich ja bei einer Immobilie diesen Cashflow nutzen können, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Bei Bitcoin wäre es so, dass ich entweder einen Job suchen müsste, der Bitcoin schon jetzt akzeptiert, dann habe ich das Problem nicht. Sollte das aber nicht möglich sein, wäre die zweite Alternative, dass ich beispielsweise einmal im Jahr 0,5%, 1%, 2% meines Bitcoin-Bestands verkaufe gegen Euro und damit meinen Lebensunterhalt bestreite. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich einen gewissen Kapitalstock in Form von Bitcoin habe. 0,5% reichen wahrscheinlich für die wenigsten, um damit ein ganzes Jahr leben zu können, mich eingeschlossen. Eine andere Möglichkeit wäre, mir einen Kredit bei der Bank zu nehmen und darauf zu spekulieren, dass die Rendite, die Bitcoin bringt, langfristig größer ist als die Kosten, die der Kredit verursacht. Zur Frage, ob man Bitcoin mit Kredit finanzieren sollte, könnt ihr unsere Folge 183 anhören oder unsere erste Folge von Rückblock. Jetzt nochmal kurz und kompakt zusammengefasst. Bitcoin versus Immobilien. Wenn wir uns Bitcoin anschauen, stellen wir fest, Bitcoin erhält nicht nur den Wert, sondern vermehrt die Kaufkraft und zwar in der Vergangenheit drastisch. Immobilien erhalten langfristig den Wert, steigern die Kaufkraft, aber eben nur marginal. Wie gesagt, 2,5% inflationsbereinigt. Bitcoin ist das erste Gut, das absolut knapp ist. Es ist also deutlich seltener als Immobilien. So kann beispielsweise Bauland jederzeit neu erschlossen werden. Bitcoin hat keinen Verwaltungsaufwand. Ich sollte jedoch Geld investieren, um zumindest ein Hardware-Wallet zu haben. Bitcoin ist also günstiger im Unterhalt. Immobilien hingegen haben einen Verwaltungsaufwand und erhebliche Instandhaltungskosten. Diese Instandhaltungskosten habe ich bei Bitcoin wiederum nicht. Bitcoin ist schwierig zu zerstören. Immobilien, und das ist traurig, sind beispielsweise im Kriegsfall relativ einfach zu zerstören. Außerdem ist Bitcoin leicht zu transportieren, Immobilien, wie der Name schon sagt, eben nicht. Bitcoin ist für alle Menschen zugänglich, Immobilien nur für die Menschen mit dem notwendigen Kleingeld. Man muss zumindest das Eigenkapital aufbringen. Ein Vorteil, der meiner Auffassung nach jedoch in der Immobilie zu erkennen ist, ist ein gewisser Sparzwang. Wenn ich mir eine Immobilie auf Kredit kaufe, muss ich diesen Kredit bedienen. Ich kann nicht einfach bei der Bank anrufen und sagen, liebe Bank, die monatliche Rate für die Monate Januar, Februar, März möchte ich dieses Jahr nicht zahlen, sondern lieber in Urlaub gehen. Bei Bitcoin wäre das ohne weiteres möglich, weil mich eben niemand dazu zwingt, in Bitcoin zu sparen. Das ist meiner Auffassung nach aber nicht zwingend ein Nachteil, ganz im Gegenteil. Wenn ich Bitcoin verstehe, bin ich intrinsisch motiviert, meinem Sparziel nachzugehen und da wird mich kein Urlaub davon abbringen. Mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass das hier kein Entweder-Oder-Szenario ist. Es ging mir lediglich darum, die Vor- bzw. die Nachteile der beiden Assets Bitcoin und Immobilien gegenüberzustellen. Zum Abschluss noch ein ganz interessanter Vergleich, den Leon gemacht hat. Hätte man 1995 den Betreiber eines Einzelhandelsgeschäfts dazu aufgefordert, eine Website zu erstellen, weil sich die Verkaufsfläche weg aus der physischen rein in die digitale Welt verschiebt, hätten das vermutlich die wenigsten verstanden. Wenn man heute die soeben gemachten Überlegungen anstellt, verstehen das ebenso die wenigsten und das Ganze klingt irgendwo abwegig. Also die Bitte, seid nicht der Einzelhändler ohne Website des Jahres 1995. Das war aber selbstverständlich keine Finanzberatung. Gut. So viel zur zweiten Folge von Rückblock, unserem neuen Kompaktformat. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet oder solltet ihr den Podcast im Videoformat auf YouTube schauen, dem Video einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar hinterlasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.